Penta-Radio. 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 Stopp! Penta Radio.
Ballgame's in the refrigerator. Door is closed. Lights are out. But it's getting hard!
What is back and pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
What is fun and pie?
Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives!
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives!
Meat therapy! Advertising causes me therapy, therapy. Advertising causes me therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes. What is spend the buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy.
What is spend the buy?
Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Need therapy, therapy. Advertising causes need therapy, therapy. Advertising causes need therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes.
Well, advertising's got you on the run.
Need therapy, therapy. Advertising causes.
Advertising's got you on the run.
Need therapy, therapy. Advertising causes.
Advertising's got you on the run. 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 Advertising's got you on the run.
Well, advertising's got you on the run.
What is fun to buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy. What is fun to buy?
Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Need therapy, therapy. Advertising causes need therapy, therapy. Advertising causes need therapy, therapy. Advertising causes therapy, therapy. Advertising causes me therapy, therapy. Advertising causes me therapy, therapy. Advertising causes me.
Hallo, heute zur ein bisschen ungewöhnlichen Zeit. Es ist gerade Weihnachten. Wir sitzen hier live im Studio. Es schneit draußen oder auch nicht.
Wir sitzen live im Studio, wir zeichnen das auf.
Wir zeichnen das live im Studio auf und senden es direkt über den Ock und MP3-Stream von Koller Radio. Und zusätzlich gibt es vielleicht schon vorher oder auch erst hinterher auf fdpc3d2.de. Und das ist
www.c3d2.de.
www.c3d2.de.
Dem Podcast.
Des Chaos Computer Club.
Dresden.
Genau, heute machen wir so ein bisschen eine kleine Freestyle-Sendung. Wir machen Outtakes des letzten Jahres. Und die sprechen wir alle live nochmal ein.
Ja, leider ist die Situation gerade ein bisschen ungünstig hier, weil wir gerade kein Internet haben. Was natürlich für so einen kleinen Jahresrückblick schlecht ist.
Ja, weil wir nämlich zurückblickend jetzt nicht das ganze Zeug alles auf Papier haben.
Wir praktizieren das papierlose Büro.
Genau, womit ging denn das Jahr so los? Ich glaube mit dem Januar, oder?
Ja, und ich glaube, da war gerade Windows Vista neu erschienen.
Ist es ja so lang gewesen.
Ja, oder Mist, ich hatte jetzt noch nicht was dazu gelesen, dass Windows Vista schon wieder ein ganzes Jahr draußen ist. Schon wieder so lange her. Man kriegt da bloß einen Schnitt davon, genau. Ist korrekt.
Genau. Da können wir es eben leider wieder nicht nachgucken, aber es muss ja eine riesen Erfolgsstory gewesen sein, weil mittlerweile ist es ja wohl durchgesetzt, dass so große Hersteller wie Dell und so, die verkaufen jetzt die Rechner auch wieder mit Windows XP. Kann man ja anklicken. Ja.
Nee, es war so eine Erfolgsstory, dass sie Vista jetzt ja verschenken, dafür, dass du an so einem Programm dann irgendwie mitmachst und ein bisschen was von deiner Privatsphäre hergibst, was da so klickst und was.
Aber worum geht's denn da genau?
Ich weiß nicht, die wollen halt so ein bisschen so rauskriegen, welche Seiten du anschattest und welche Programme du nutzt und bla. Und das tust du dir halt so einen ganzen Monat irgendwie deine Privatsphäre halt quasi öffentlich machen.
Aber also, wieso fragen die danach jetzt explizit nach? Ich meine, da gab es dann halt diese Sachen, dass in Windows erstmal so eine Listen mit installierten Programmen an dubiose, nicht so genau bekannte Server.
Welchen Sinn hat das für Microsoft?
Ja, weiß nicht, Usability-Forschung und so ein Zeug oder was brauchen sie sowas? Machen sie ja schon ewig und diesmal soll es halt mal transparent sein. Da geben halt die Leute ihre Zustimmung. Im Gegenwert halt dazu, dass dann der Quatsch kostenlos ist.
Stimmt, sowas habe ich auch schon mal beim Microsoft Office-Assistenten gesehen. Bei diesem Paperclip.
Nee, man kann da so einen Paperclip-Zappelphilip runterladen für umsonst erzählt dann was? Da schickt man dann gleich alle seine Dokumente an Microsoft.
Möchten Sie anonym teilnehmen, die Benutzbarkeit von OpenOffice zu verbessern?
Microsoft Office.
Ja, natürlich.
Ja. Wollen wir gleich mal bei denen weiterreiten, wenn wir da uns gerade diesen Versprecher mit OpenOffice geleistet haben? Eine große Sache dieses Jahr war ja dieses Dokumentenformat Battle, was es da gab. Also
Office Open XML gegen Open Document Format.
Genau.
Das Open Document Format ist ja schon ISO geworden.
Das ist schon
Standard erhoben worden.
Genau, das ist schon ISO, kommt von OpenOffice, StarOffice, also von Sun Microsystems. Das Ganze hat ja auch eine Historie in irgendeiner deutschen Firma aus Hamburg. Das sind die Star Division oder so, hießen
die
früher.
Die wurden dann aufgekauft von Sun.
Genau. Und egal, und die hatten jedenfalls schon immer Probleme, das Dokumentenformat von Microsoft Office, was eben so ein bisschen immer die Einstiegshürde ist für Konkurrenten von Microsoft Office, nachzuprogrammieren, und haben das eben mit ihrem Dokumentenformat anders gemacht, haben gesagt, hier, das ist es, haben das Zeug dokumentiert, und da OpenOffice zumindest unter Linux schon, denke ich mal, so die am meisten benutzte Office-Suite ist, haben das eben andere adaptiert, also CarOffice und AbiWord und was da alles so gibt und GCalc oder wie das Ding da heißt unter Gnome. Und die benutzen das alle, das Ding ist standardisiert.
Also ist es wirklich aus StarOffice entstanden? Das ODF?
Naja, nee, das haben die dann hinterher neu erfunden, also als es lange schon sein war. Aber,
neu erfunden.
Aber das OpenOffice kommt halt mal aus dieser. Oder anders, StarOffice ist halt von dieser Hamburger Firma gewesen und mittlerweile gibt es ja OpenOffice, an dem aber viel mehr Leute dran
rumfrickeln,
programmieren. Also ich glaube, IBM, die hat noch die Sache irgendwie sowas, so ein OpenOffice-Klon rausgebracht. Naja, ist auch egal. Naja, und dieses Dokumentenformat, das gibt es eben schon, das können alle Leute benutzen. Und Microsoft hat sich gesagt, blöde Sache, eigentlich sind wir immer über das Dokumentenformat, haben wir den Fuß in der Tür behalten. Und das ging ja so weit, dass öffentliche Stellen, also wie die EU oder auch deutsche öffentliche Behörden, fordern, dass Ausschreibungen in Microsoft Word abgegeben werden muss, weil das nun wahrscheinlich nicht immer das beste Format ist, um sowas zu erstellen.
Ja, das ist ja in der nächsten Word-Version gleich wieder anders.
Genau.
Und dann können Sie mit einer neuen Version gleich das OXML einführen.
Ja. Naja, und jetzt ist es eben so, dass Open Standards auch so ein super tolles Thema ist. Können wir dann noch ein bisschen rumlästern drüber. Und Microsoft hat sich eben gesagt, prima, dann machen wir halt auch so einen offenen Standard. Ich habe jetzt vergessen, wie viele Seiten dieser Standard umfasst. Das kann aber einfach niemand wirklich lesen.
Ich glaube, mehrere hundert.
Ich habe jetzt so eine Zahl wie 6.500 oder sowas im Kopf.
Das klingt auch sehr plausibel.
Ich hatte mal ein Bild gesehen, wo das jemand ausgedruckt hatte und das war dann also ein paar Stühle hoch oder so, der Papierstapel. ja, und das haben sie eben zur Standardisierung vorgelegt und haben sich alle Leute gesagt, oh, prima Idee. Brauchen wir das? Nee. hat sich aber Microsoft gedacht, wir haben ja so viele Partner auf der ganzen Welt und schicken wir die doch mal ins Rennen. Und da hatten diese ISO-Standardisierungsstellen, die nationalen, plötzlich viel, viel Zulauf, die sich aber nur für die eine Sache da interessiert hatten.
Ja, das habe ich auch gelesen. Bei den weiteren Abstimmungen haben die total rumgegammelt und haben das hier blockiert. Also die ISO entscheidet ja nicht nur über Dokumentformate.
Genau, da gibt es ja noch andere Standards. Am lustigsten war das wohl in Schweden. Die haben dann, nachdem sie da festgestellt haben, dass da, man will ja jetzt nicht sagen manipuliert, aber dass da eben sich plötzlich extrem viele Leute für eine Sache interessiert haben, für die sie sich vorher und nachher nicht mehr interessiert haben, haben sie einfach die Stimme von gültig auf wir enthalten uns verändert. Und das Ganze soll aber jetzt noch dort in Schweden juristisches Nachspiel haben, weil die Microsoft-Partner, die natürlich nicht von Microsoft angerufen oder angemeldet wurden oder sonst was bekommen haben, weil die sich jetzt da irgendwie ein bisschen betrogen fühlen. Naja, mal gucken, wie das ausgeht. Da gibt es ja dann im nächsten Jahr irgendwie eine zweite Runde, wo sie wieder versuchen können, das Ganze als ISO-Standard durchzukriegen. Ich muss vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass Firmen wie Novell so Konverter geschrieben haben, glaube ich schon, oder schreiben wollen.
Ja, die gehören ja sowieso jetzt zur Achse des Bösen.
Novell, ja.
Ja, die haben. Wie sah das genau bei denen aus? Und noch wichtiger für den Jahresrückblick, wann war das eigentlich? Hat das jemand im Kopf?
Naja, das war irgendwie Mitte des Jahres, ne? Novell ist ja...
Ist das so kurz her?
Vielleicht reden wir jetzt von unterschiedlichen Sachen.
Wie nennt man das? Diese Bund mit Microsoft?
Ja, ich glaube, das ist schon... das ist schon eine ganze Weile her. Das ist wahrscheinlich sogar im Ende Frühjahr schon gewesen. Mhm. Da ist das Witzige, Novell hat ja mal SUSE gekauft. Das ist so der größte deutsche Linux-Distributor gewesen. Und seitdem ist alles nur noch gut. Und... ja, und die haben dann halt mit Microsoft, was natürlich von Microsoft gepusht war, weil da verschiedene andere auf den Zug später auch mit aufgesprungen sind, die haben so einen super Deal gemacht, dass Microsoft plötzlich Linux-Lizenzen verkauft, was schon mal echt ein Lacher für sich ist. Und auf der anderen Seite haben sie Novell, glaube ich, noch ein bisschen Geld gegeben und Novell und dann noch so einen Vertrag gemacht, dass Novell das geistige Eigentum von Microsoft anerkennt, damit meinen sie aber Softwarepatente. Und die Kunden von Novell geschützt sind vor eventuellen Patentansprüchen für, aber ich glaube, das ist alles bloß irgendwie eine limitierte Zeit und so. Lustig bei der ganzen Geschichte ist, dass Novell ja, wie hießen die, Ximian oder so, diese Gnome-Entwicklertruppe da gekauft hat. Ja, und die mit ihrem C-Sharp und so, also...
Die entwickeln ja auch Mono und...
Genau. Und wenn da mal nicht irgendwie noch der Patentknaller kommt irgendwann, da, naja, mal gucken. Ja, ein paar andere kleine Firmen, die man sonst eigentlich irgendwie bloß so... Ja, da wird berichtet, dass wieder irgendeine komische Distri rausgekommen ist, die ein Klon von was anderem ist. Ach hier, und von diesem MP3-Fritzen, der MP3.com damals gegründet hatte. Er hatte auch irgendwie Linspire oder... Ah. Der hatte sich auch mal vor Gericht mit Microsoft gebalgt.
Genau, ja, das muss er umbenennen, Linz.
Er hatte sein Linux, hat er Linux genannt, genau. Aber es ist ja, bestimmt schon 2-3 Jahre her.
Länger, mindestens 5.
Ja. Naja, und die kuscheln jetzt jedenfalls auch alle da mit Microsoft rum. Und die sich auch richtig öffentlich dagegen ausgesprochen haben, sind Red Hat. Und wenn jetzt die Kunden von Red Hat der Meinung sind, ui, dann laufen wir jetzt aber hier Gefahr, dass Microsoft ankommt und mit diesen, wie viel, ich glaube 42 Patente waren das, die sie alleine im Linux-Kernel ausgemacht haben, wobei sie nie ein einziges wirklich mal offengelegt haben.
Mit Patenten, das ist eigentlich wie mit so einem Beutel Murmeln, oder? Wer schon größten hat, der hat ja schon quasi gewonnen.
Ja, das ist ja
das immer verstanden. Das ist
ja
ein
Patentportfolio.
No?
Das ist ja das Prinzip. Ja.
Genau.
Und je nachdem, wie viel Murmeln du in deinem Beutel weniger hast als der andere, bezahlst du halt an denen irgendwelche...
Genau, da kann ich Murmeln wahrscheinlich noch abgeben.
Ja, tollen Lizenzgebühren. Und ja, und der Witz ist ja, das, was dann gerade unter diesem Stichwort Softwarepatente so patentiert wird, Das ist einfach ein Lacher. Also da hat das wenigste davon wirklich irgendwas mit Erfindung zu tun oder ne, dann kommt der mit
dem Wissen. Wissen wir denn zu welchem Beispiel, was dieses Jahr so Witziges patentiert wurde?
Oh, das fällt mir jetzt gerade nichts ein. Das ist blöd.
Gibt es nicht von Microsoft diese Patenteinreichung zur Oberfläche von Handys? Also zur Bedienoberfläche? Oder überhaupt PDAs?
Weiß ich nicht.
War es so kurz nach dem iPhone erschien und das sah sehr, sehr iPhone-ähnlich aus.
Bei Microsoft war es nicht. Wir hatten hier schon ein paar solche lustigen Sachen. Wir hatten ja eigentlich fast in jeder Sendung irgendwie so das lustigste Patent des Monats. Jetzt fällt mir aber gerade leider nicht eins ein. Na okay, können wir das später noch machen. Wir unterhalten euch erstmal mit ein bisschen Musik. Da sind wir wieder. Im Übrigen, falls das vorhin jemand falsch verstanden hat, wir machen das hier wirklich live. Ich halte hier gerade eine Zeitung hoch vom 25.12.2000 und natürlich haben wir Weihnachten nichts anderes zu tun, als hier in so einem Studio rumzusitzen und dummes Zeug zu labern.
Du hast eben keine Freunde und so, genau.
Genau.
Ja, aber morgen, nee, übermorgen ist Kongress.
Übermorgen, genau. Also, noch zwei Tage bis Tag 1. Das ist heute sozusagen Tag minus 1. Zum Kongress habe ich jetzt gesehen, gibt es auf chaosradio.ccc.de ein
Chaos Radio Express zum Kongress.
Ja. Ein, genau, ein
Chaos Radio. Tim und der Konstanze.
Und ein 23C3 Review.
Genau, das ist ein Video und für all die Leute, die jetzt nicht wissen, warum sie da hinfahren sollten, sollen sich das mal angucken. Ich finde, das bringt schon ein bisschen von dem Flair rüber. Also das ist wirklich gut gemacht. Geht jetzt auch nicht so lange. Mittlerweile müsste es bestimmt schon irgendwo bei YouTube auch geben, für Leute, die jetzt nicht dieses andere Format
dieses da... Web kennen? Ach so, ja, das iPod-Format, in dem das Video ist.
Genau.
H264.
Ja, apropos Patente. Sind ja auch irgendwie Patente drauf. Naja, egal.
Ja, und das gehört auch gleich zum Jahresrückblick. Dieses Jahr ist auch das neue freie Videocontainerformat erschienen. Wie heißt es? Theora?
Ach nein, das... Nee, das ist schon letztes Jahr.
Containerformat ist Matroschka, glaube ich.
Genau, Matroschka.
Aber mit Theora war da auch was in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, was mich schwer erschrocken hat, dass es nie so gut sein wird wie H264 wegen eben der Softwarepatente. Und das finde ich ja doch mies.
Ja. Ist aber so.
Hat sich aber schon ziemlich gut durchgesetzt, so vor allem in der Anime-Szene, so in
der Fashion-Szene. Ja, wegen der ganzen
im Matroschka-Format meine ich. Das hat sich schon ziemlich gut im Netz durchgesetzt. Also, das ist man also relativ oft jetzt.
Ah, ich sehe es ja sehr.
Irgendwann haben wir da auch gleich die.
Na, ich sag ja so, Anime-Serien sind ziemlich oft im Format.
Ja. Gibt's im Gento-Wiki ein schönes How-To zu. Wie man das mit M-Player und so erstellt.
Tja, Februar. Was ist im Februar passiert?
Februar.
Hat nur 28 Tage.
Hat nur 28 Tage. Es hat geschneit, oder? Ach nee, es hat ja gar nicht geschneit. Es war warm in der Winter. März.
Ja, wir haben ja kein Netz und deshalb...
Wir waren auf den Chemnitzer Linux-Tagen.
Genau. Chemnitzer Linux-Tage ist ja hier so eine kuschelige Linux-Tag-Veranstaltung, also für alle die von diesem, was mal in Karlsruhe war, mittlerweile in Berlin, denen das ein bisschen so irgendwie, naja, die da manchmal denken, ihr müsst sich jetzt hier doch irgendwo einen Schlips ummachen. Für die ist eigentlich Chemnitz noch ganz nett, ist aber halt noch eine Linux-Veranstaltung und wir waren dort mit den Leipzigern.
Dem C3LE.
Vor Ort und ja, haben Leute bekehrt, haben dort noch mächtig Werbung gemacht fürs Camp.
Wozu habt ihr die Leute bekehrt?
Nachzudenken.
Wir haben die Leute zum Nachdenken überredet bei RFID, Videoüberwachung und
Hacking und das ganze Leben.
Ja.
Nee, also die Leipziger, die hatten hier von ihrer Dingsabumster-Kamera so eine Video-CD mit. Die haben wir gespielt.
Die Leipziger Kamera.
Genau. Wo die irgendwie so einen Rundgang gemacht haben durch Leipzig und gucken da, wo überall Kameras sind. Die hatten auch so einen Bausatz, glaube ich, für so RFID.
Ja, für das Finder. RFID-Finder Armband. Und die hatten aber auch einen Bausatz mit von einem RFID Chip-Erkenner. Also ob da ein RFID-Chip drin ist in so einer Karte oder nicht.
Also so ein richtig aktives Element.
Aktiv, ja.
Ja. Naja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder? Bis nächstes Jahr wieder?
Wir haben unseren Stand auch schon angemeldet.
Oi, wusste ich gar nicht. Toll. Ja.
Machen wir das wieder mit den Leipzigern zusammen? Ich weiß halt jetzt den genauen Termin leider nicht.
Ja, hätten wir so Internet.
Ja.
Aber es ist wieder Anfang März. Ja. Pentaradio gab es noch nicht im März. Aber natürlich liegen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Wann haben wir damit eigentlich angefangen? Im Mai?
Mai oder Juni? Das habe ich sogar lokal hier. Ja, weil eigentlich die erste Sendung habt ihr ja schon vor längerer Zeit gemacht.
Ja, also jetzt von der neuen Staffel.
Ja, von der neuen Staffel.
Genau, die alten Staffeln kenne ich nämlich auch noch.
Vom 8.6.
Eine ganze Weile her.
Der 8.6. Sind wir schon im Juni?
Nein, Moment. Am 13.3. hatten wir auch schon Pentaradio. Sowohl wie am 3.4., am 22.5. Das ist ein Tag vorm 23.5. Am 26.6. 24.7. 28.8. und 25.9. Ja. Genau.
Ja, da hatten wir jetzt alle Daten mal einmal aufgezählt. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, macht einfach eine Zeitreise zu den Tagen und schaltet das Radio an.
Oder ihr klickt einfach auf www.c3d2.de auf Radio.
Genau. Und verbringt die gelangweilten Weihnachtstage damit, Pentaradio nochmal nachzuhören. Ja gut, man kann auch andere Sachen machen.
Ja, wenn man das schon gehört hat.
Ja. War jemand auf dem Easter Egg gewesen?
Ich kenne jemanden, der dort war.
War ja dieses Jahr wo gewesen? Metadep?
In Hamburg.
In Hamburg, ja, genau. Letztes Jahr war in Wien, dieses Jahr Hamburg.
Letztes Jahr war das gewesen, okay. Ja, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weiß einer, wo das nächstes Jahr stattfindet?
In Köln, glaube ich.
Hm. Ja.
Ja, ich wäre über eine Mitfahrgelegenheit sehr erfreut.
Genau, falls ihr eine Mitfahrgelegenheit habt, schreibt eine Mail. Nach Köln. Ja, für uns lokal hier das große Ding war ja dann kurz nach März, im Mai.
Die Datenspulen.
Genau.
Da war auch wieder die Leipziger Kamera am Start. Unter anderem.
Unter anderem. Ja. Datenspulen. Also wie immer war es hier in der Scheune, in der Neustadt gewesen. Vorträge 2 Tage lang.
War so unter anderem was für Vorträge gewesen? Über Videoüberwachung in der Neustadt nicht? Und
ja, das war natürlich ein großes Thema, weil da weiß ich ja gar nicht, wie das jetzt, was da der aktuelle Stand ist. Das ging ja darum, zumindest vor der Scheune angefangen und dann so die Neustadt mit Videokameras auszustatten und dann halt zu gucken, wer die Bösewichte sind.
War auch gut besucht, der Vortrag.
Ja.
War das nicht schon gleich die Keynote?
Kann sogar sein.
Naja, die Keynote ging über so ein bisschen alles, ne? So über die Entwicklung.
Das war ein extra, das war ein extra Vortrag
gewesen. Ja, vom selben Vortrag.
Ja.
Achso, ja.
Ja, wegen dieser ganzen Problematik hatten wir auch gute Unterstützung von der Scheune. Deshalb danke nochmal an die Scheune.
Ja. In der Neustadt. Im nächsten Jahr gibt es wieder Datenspuren. Wir werden es wahrscheinlich schaffen, in 2 Tagen den Call for Paper fertig zu haben. Mit dem Termin, das wackelt ein bisschen, da können wir jetzt noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Auf jeden Fall wird es aber wieder in derselben Drehe sein. Also so, ich sag mal, von Ende April bis Ende Mai irgendwie wird es wieder stattfinden. Wahrscheinlich wieder in der Scheune. Zumindest haben die Jungs dort ihre Unterstützung schon im letzten Jahr sogar noch zugesagt. Tja, was hatten wir denn noch so für Themen? Ich weiß noch, Vorratsdatenspeicherung.
Ja, 2 Vorträge sogar zur Informationsfreiheit. Ganz viel zur Videoüberwachung.
Ja, Konstanze und der Dings, der blonde Typ, die hatten ja drüber erzählt, über den Netapack.
Die biometrische Vollerfassung?
Ja.
Ja, und der
Rückblick hier nochmal, was so im Kongress auch schon war, mit dem Sputnik-Ding.
Vorratsdatenspeicherung.
Und hier von einem Kryptomann, wie ist der? Verflucht. Der war cool, der Vortrag. Es ging um Verschlüsselung.
Reinhard Wurbst.
Reinhard Wurbst, genau. Reinhard Wurbst hat einen Vortrag gemacht.
Sehr cooler Vortrag gewesen, ja.
Das war letztes Jahr.
Letztes Jahr. Mhm. Nicht dieses Jahr?
Nee.
Oh,
egal, war jedenfalls ein sehr cooler Vortrag.
Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs mit GPG von einem von C3E.
Mhm. Na, vielleicht war es das.
Nee, wir hatten...
Ah doch, Riot, ich sehe gerade, was schert uns Verschlüsselung?
Ja, genau. Da,
ja, hat völlig recht, das war doch dieses Jahr.
Jedenfalls sehr cooler Vortrag gewesen. Ja,
der war sehr cool.
So ein bisschen über Spionage erzählt und so ein Zeug.
Den Mitschnitt gibt es auch zum Download.
Ja. Soll ich es nochmal sagen? ftp.c3d2.de
oder
www. Oder www. Wobei es ftp.c3d2.de auch per HTTP und rsync gibt. Nicht nur per FTP.
Ja, es ist aber trotzdem ohne Bilder.
Ja, aber mit Ton.
Okay.
Ja.
Musik.
Oh, da reden wir noch über Datenspuren. Irgendwas wollte ich noch Wichtiges zu Datenspuren sagen.
Ja, die Datenspuren sind hochwichtig.
Die sind natürlich hochwichtig.
Gab es irgendwelche Workshops oder so dieses Jahr?
Na, gab es nicht so viel, aber im nächsten Jahr ist es zumindest meine Idee, das ein bisschen auszubauen. halt.
Ja, ich habe das ziemlich vermisst, muss ich sagen. Das war das Jahr davor eben cool gewesen, wo man mit.
Also es gab zumindest den einen Starbucks GPG.
Ja. Genau. Und vielleicht werden wir das dieses Jahr ein bisschen ausbauen, dass wir halt so Sachen, die sind jetzt nicht so der Bringer. Also das taugt dann wirklich nicht irgendwie für einen Vortrag, aber es interessiert vielleicht eher dann doch die Masse, wie man Anonymisierungsdienste benutzt, was man teilweise beachten muss, also bei Tor, dass man da das DNS eben extra getrunken werden muss und so. Wie man E-Mail-Verschlüsselung macht, dass E-Mail-Verschlüsselung eben Verbindungsdaten nicht verdecken kann, wie man da aber so über Mixer gehen kann. Solche Sachen werden wir wahrscheinlich stärker als Workshops bringen. Es wird aber nach wie vor, wie im alten Konzept, die ganzen Vorträge geben. Da suchen wir jetzt eben gerade Referenten. Einen haben wir schon. Ne, wir haben glaube ich schon mehrere. Kann ich gleich nochmal nachgucken, das können wir später nochmal sagen. Der mir gerade einfällt, ist FX von Phenolith. Hat also zugesagt, einen Vortrag
coole
zu machen.
Coole
Sache.
Ja, und der wird dann sicherlich spaßig.
Der wird auf jeden Fall spaßig. Ja. Und mal gucken. Mit jemand anders habe ich noch vor, so ein kleines Hacker-Jeopardy, aber halt mit Datenschutzsachen zu machen. Also vielleicht irgendwie so Zitate bringen und man muss dann fragen, wer das gesagt hat oder so. Mal gucken. Aber so in Anlehnung an das Hacker Jeopardy wäre vielleicht noch eine Idee für so ein Abendprogramm. Aber okay, erstmal Musik. Heute
Jahresrundblick
mit Weihnachtsmannmütze. Ja, unsere liebe Regierung hat uns ja auch eine ganze Menge beschert über Dinge, über die wir hier so reden können. Was so komplett durchgewunken wurde, war dieser sogenannte Hackerparagraf, also 202c Strafgesetzbuch.
Gab es da überhaupt irgendwelche Debatten im Bundestag? Oder haben da wirklich alle zugestimmt? Hat das jemand verfolgt?
Naja, es waren, also nicht von uns, aber vom CCC waren ja welche direkt dort gewesen. Anfangs sollte es ja so sein, dass es irgendwie nachts machen, ja auch noch so Beschlüsse, wo also nichts mehr verlesen wird oder so. Da wird dann also bloß noch gesagt, hier bla bla.
Alle Abgeordneten wollen heim.
Alle Abgeordneten wollen heim.
Wenn sie überhaupt da sind.
Wenn sie überhaupt noch da sind, stimmt ihr zu, jawohl. Auf.
Abends waren immer die kritischen Sachen dann durchgewunken, so von denen keiner was wissen soll.
Das war Andreas, der Blog. Andreas.org. Da kann man es wunderbar nachlesen. Also gerade was, ja, was er da so für ein Erlebnis hatte, dort, also an der Bundestagsdebatte teilzunehmen. Das ging halt so weit, dass er hinterher noch so ein bisschen geleitet hatte. Von so Schlappmüten irgendwie, die ihn dann bis zum Berliner Club mit verfolgt haben. Also es ist, naja, irgendwie verschobene Welten. Hackerparagraf ging es darum, oder geht es darum, dass, also das Ganze fängt wieder damit an, dass irgendwie so eine europäische Richtlinie für Computercrime, bla bla, irgendwie so ein Zeug gibt. Also Grundgedanke
ist... Das ist aber nicht die Cybercrime Convention, oder?
Nein. Oder was, die Cybercrime Convention? Ja, ich glaube doch, irgendwie sowas war das. So, und da geht es also darum, dass es ja irgendwie bestraft werden soll, wenn man
besitzt und verwendet, nämlich sogenannte Tools zur Datenmanipulation und hast du nicht gesehen. Und Datenmanipulation sind zum Beispiel auch schon Löschkommando.
Ja, oder Microsoft Office, was wir vorhin hatten. Ich meine, damit manipuliert man immer Daten. Das ist das, was man so täglich am Rechner macht. Deswegen heißt es auch irgendwie Datenverarbeitung, das Ganze. Und ja, ich glaube aber, ne, man muss auch mal zugute halten, also der Grundgedanke ist, dass Angriffe auf Computersysteme oder irgendwie sowas unter Strafe gestellt werden sollen. Wobei man da natürlich wieder lange drüber debattieren kann, ob das nicht heute schon alles irgendwie strafrechtlich verfolgbar ist.
Alles, was Spaß macht, wird verboten.
Ja. Und das, was dann aber in Deutschland rausgekommen ist, ist halt dieser sogenannte Hackerparagraf, der, ihr könnt es jetzt hier wieder nicht im Wortlaut verlesen, ist aber lustig.
202c.
Der jetzt aber ja, diesen Begriff Hacker-Tools irgendwie da in dem Gesetz festschreibt, ohne jetzt wirklich zu erklären, was das ist. Und so wie man es jetzt aber annehmen muss, bedeutet das im Prinzip jegliches Tool, was man praktisch und theoretisch zum Angriff auf IT-Systeme benutzen kann. Ist so. Und jetzt ist aber der Witz dabei, dass man sehr, sehr viele Programme dafür benutzen kann, um IT-Systeme anzugreifen. Also das beste Beispiel ist einen Webserver, den guckt man sich eben erstmal mit dem Browser an. Mit dem Browser kann man eben schon viele, viele, nennen wir es mal Angriffe, im Prinzip sind das alles nur Abfragen, die an den Webserver gestellt werden und naja, da reagiert dann eben manchmal ein bisschen komisch drauf. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass der Webserver diese Abfragen blockt oder halt mit einer Fehlermeldung darauf reagiert, die man halt dazu benutzen könnte, um an Daten ranzukommen, an die man gar nicht rankommen soll, oder Daten zu manipulieren, wo man nicht die Rechte besitzt, die zu manipulieren. Und jetzt ist es aber so, dass es in dieser ganzen IT-Sicherheits-Community, nennen wir es mal, da will ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen, das sind nur die Hackerkreise, Leute gibt, die genau so eine Software programmieren, um eben Webserver zum Beispiel zu testen. Und das, was man eben macht, ist, wenn man irgendwie einen Rechner ins Netz stellt, dass man den als erstes mal mit einem Portscanner abgeht und mal guckt, was da so alles an Diensten offen ist. Weil man vielleicht irgendwas vergessen hat oder ja, was weiß ich.
Und so wie das Klinken an der Haustür nach dem Zuschließen.
Genau. So kann man sehr, sehr schön beschreiben. Und diese Tools werden eben mit diesem Gesetz jetzt auch unter Strafe gestellt. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist dann, dass so Leute wie... Okay, also dass der CCC dagegen ist, muss man nicht sagen, dass die ganze IT-Sicherheitsbranche komplett dagegen ist. Weil
der CCC hat dann auch seine Homepage ausgetauscht gegen die Blümchenwiese.
Genau, da hat man dann eine schöne Blümchenwiese.
Ja, und Hackers Choice, die haben irgendwie eine zwiegespaltene Seite angelegt, also immer so Free World und dann halt die deutsche, wo halt alles zensiert ist und so weiter.
Genau, Phenolith sind mit ihrem Server ausgewandert, es gibt verschiedene andere, die weggegangen sind. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, also Enrons zum Beispiel, so eine IT-Sicherheitsfirma, die haben erstmal gesagt, ui, da müssen wir jetzt unsere ganzen potenziellen Hacker-Tools, ne? Man weiß ja auch nicht, also im Gesetz steht ja nicht drin, das ist jetzt Hacker-Tool und das nicht, sondern das sind eben...
Ist alles ein Hacker-Tool?
Ja, im Prinzip ist es alles. Die haben es erstmal runtergenommen von ihrer Webseite und haben dann irgendwann gesagt, nee, das ist echt so doof. Und haben das alles wieder draufgestellt. Naja, und haben jetzt ja Dinge, die da passieren sollen.
Der Witz halt an der Sache, also man kann halt an diesem Gesetz jetzt halt gerade wunderbar erkennen, was also ein Trend, der so dieses Jahr jetzt angehalten hat.
Du meinst also, dass diese ganzen Gummiparagraphen, dass das jetzt irgendwie eine neue Welle ist?
Ja, ist auf alle Fälle ein erkennbarer Trend gerade. Ja, also schon so eine rote Linie.
Steckt also, da gar eine Verschwörung dahinter?
Nee. Ja, man weiß es nicht.
Einfach Unwissen der Politiker, nicht der Meinung.
Ja, aber diese 129a ist ja auch irgendwie so ein Ding, also wo es darum geht, festzulegen, was jetzt eine terroristische Vereinigung ist. Das kann man ja auch immer, also ja, es stimmt schon, also es gibt, wir sind ja alle keine Juristen, aber irgendwie, wenn man das sich so als Laie anguckt, gibt es da Gesetze oder Paragraphen, die sind so schwammig, dass man da so viele Sachen reininterpretieren kann und dann halt wieder auf die Gunst des Richters angewiesen ist und dann wieder Instanzen nach oben wandert.
Dass, ja, wie gesagt, also, die werden ja eben schon so entworfen, dass das halt gar nicht zur Anwendung kommen müssen bei jedem oder gar nicht zur Anwendung kommen sollen, sondern halt nur im Streitfall irgendwie um jemanden, um rechtliches Mittel in der Hand zu haben, um jemanden dingfest zu machen, der ja halt irgendwie im Weg steht.
Genau, um einfach irgendwie was zu haben, um jemanden dingfest zu machen.
Das sehe ich genauso.
Ja, und das ist schade. Und was ich eben auch noch traurig finde, ist, dass die Leute, die diese Gesetze machen, aber auch die Leute, die darüber abstimmen, sich einfach keine Gedanken machen, was sie da für ein Zeug in Gesetz meißeln wollen. Ich meine, das geht ja so weit jetzt mit diesem, ich habe jetzt eben leider auch nicht die genaue Zahl hier, aber ich glaube, 4 von 5 von diesen Sicherheitsgesetzen, die in der letzten Zeit gemacht wurden, die wurden vom Bundesverfassungsgericht kassiert wieder. Ich meine, wenn das unsere Politik so macht, also einfach irgendwelche Gesetze versuchen durchzudrücken, die dann hinterher die höchste Instanz hier in dem, also ich weiß gar nicht, ob das nur die höchste Instanz sein sollte, aber jedenfalls das oberste Gericht hier in Deutschland wieder kassiert, dann fragt man sich, ob die Leute wirklich ein Verständnis dafür haben, was in so einem Gesetz drinstehen sollte. Und das mit den Hacker-Paragraphen, das ist einfach so komplett blöd, weil jemand, der also wirklich jetzt Rechner angreifen will, ja, und das hat er nur, ist ja auch nicht unbedingt, also viele Leute denken, das wäre Hacken.
Der braucht dann nicht mal Tools dafür.
Der ist es so überhaupt nicht. Der gewinnt ja 2 Sachen damit. Das erste ist, genau, wie du es schon gesagt hast, dass eben die Rechner halt wesentlich unsicherer werden, weil die Leute, die sich vor Sicherheitslücken schützen wollen, einfach nicht mehr die Tools haben, um ihre Rechner zu überprüfen. Und die 2. Sache, er wird sich wirklich einfach nicht drum scheren, ob das nur verboten ist oder nicht. Ich meine, der zieht sein Businessmodell durch und dann muss man halt auch immer noch ein bisschen abwägen, was da jetzt wirklich passiert. Also kommen da jetzt wirklich Personen zu Schaden? Was für einen Schaden tritt ein? Oder ist es eben so eine Sache wie ein Defacement, was zwar nach außen eine große Wirkung hat, ja, was also unterm Strich einfach lächerlich ist? Wenn so eine Sache wie diesen Monat hochgekommen, ich weiß gar nicht mehr, welche Behörde das war, wo dann die Fehler, die Bundesnetzagentur, wo dann Fehlermeldungen waren von irgendwelchen PHP-Krimskrams mit einer MySQL-Datenbank und wer denkt, das kann man nicht mehr toppen, das waren auch auf Windows installiert. Ich meine, das ist dann, okay, also das war noch nicht mein Defacement, das ist also, einfach, da ist die Applikation.
Was erwartest du von der Bundesnetzagentur?
Da ist die Sache dort gestorben, weil der Applikation Mist. Ja, das ist sich irgendwie, Also was ist das? Ich wollte einfach ein Beispiel dafür bringen, dass es peinlich ist.
Ich war davon überhaupt nicht überrascht. Also genauso stellt man sich das vor.
Ja, das stimmt schon.
Und so sieht es doch auch in 95% der Fälle aus. Irgendwie Windows und Apache und PHP und MySQL. Das ist das, was man heutzutage in der Schule lernt.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Was ich halt bloß sagen wollte, dass es eben einfach peinlich ist und auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte, man muss halt eher ein Gesetz schaffen, was...
Was auch mal wieder länger als 2 Monate hält, ja.
Ja, was erstmal länger hält und was eben auch wirklich die Sache mal auf die Füße stellt. Also es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie eine Bank abräume. Jetzt, es ist ja auch meistens so gar nicht von außen so möglich. Da muss es ja meistens irgendwelche Insider geben. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Angriff über IT-Systeme. Also sowas und damit jetzt vor allen Dingen eine Menge Leute schädige, das finde ich schon schlimmer als irgendwie so ein Defacement oder was total abwegig ist. Bloß wenn man jetzt ein sogenanntes Hacker-Tool, also eine Software hat oder die entwickeln will oder sonst was, die halt die Sicherheit seiner eigenen oder anderer Server aufzeigen soll, dass man dafür jetzt irgendwie, also dass man da jetzt sich, was weiß ich, schon mal um Anwalt kümmern sollte oder so. Also das ist irgendwie komplett abwegig, sowas. Und das nervt eben an diesem 202c. Und ja, und man ist halt, man weiß eben nicht, bei welchem Richter man landet und was es da so mitunter für Urteile gibt. Stichwort Vorhaftung und sowas. Also da greift man sich wirklich bloß an den Kopf, wenn man das von der Seite aus alles betrachtet.
Ja, genau.
Aber das war ja nicht das einzige Gesetz dieses Jahr.
Nee, eine ganz
viel
große. Eine ganz große Sache ist ja, jetzt war es unserem Bundesinnenminister, wofür er ja, sagen wir mal, sehr stark geworben hat, ist, also er hält ja die Zukunft unseres Landes nur für gegeben, wenn er den Bundestrojaner durchgesetzt bekommt. Ne? Sein Vorgänger Schilly hat sich darum irgendwie nicht so richtig drum gekümmert. Hatten wir auch mal in der Sendung hier, dass der Staatssekretär, der dafür...
Ja, aber der hat dafür Biometrie in die Reisepässe eingeführt.
Nee, was ich sagen will, ist, so. Der hat sich nicht darum geschert, ob das jetzt rechtens ist oder nicht.
Ja, der hat es einfach in NRW gemacht.
Die haben es einfach angeordnet und die haben es eben gemacht. Und der Staatssekretär, der es angeordnet hat, der ist jetzt in einem anderen Ministerium und sagt, das war damals, aber das interessiert mich das heute noch. Und da haben dann alle gesagt, das war aber nicht nett von dem. Aber jetzt legen es mal zu den Akten.
Achso, in dem anderen Ministerium kann er nicht wieder denselben Schaden begehen.
Ja, irgendwie, also, ja, aber er hätte jetzt, also da, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, bei dem Bundestrojaner geht es eben darum, dass die nur auch gemerkt haben, dass Verschlüsselung irgendwie doch nicht so einfach zu knacken ist, wie in manchen Hollywood-Filmen, wo dann so ein riesen Silo ist mit irgendwelchen Rechnern drin. Und
auf denen NSE steht?
Oben in so einer Ecke, so ganz unscheinbar. Und da macht er so ein bisschen Ratter, Ratter, Ratter und dann gucken Leute klug und hinterher kommen die Datenentschlüsse wieder raus. Und deswegen wollen sie halt direkt an die Rechner ran. Und da haben sie sich eine Sache überlegt, die Kriminelle schon eine ganze Weile praktizieren. Die wollen halt einen Trojaner, also eine Software installieren auf den Rechnern, die ihnen so eine Fernwartung ermöglicht. Und womit sie dann halt Daten abziehen können. Ein schönes Beispiel dafür, wie sowas funktioniert, haben angeblich die Chinesen geliefert, die ja irgendwie so damit bekannt geworden sind, dieses Jahr, dass sie so alles, was irgendwelche Behörden oder Firmenrechner sind, gehackt haben.
Ja, Mittelstand, die Firmen.
Ach, ja, war das nicht auch Regierung?
Also, ja, aber davor, das machen sie schon fast 1,5 Jahre.
Kommt
bloß nicht an die Öffentlichkeit.
So eine Firma hat aber irgendwie doch so ein bisschen auch die Pflicht, auf sich selber aufzupassen. Und was wir vorhin hatten mit dem HK-Paragraphen, wenn ich IT-Systeme betreibe, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass die IT-Systeme sicher sind und dass eine E-Mail im Klartext durchs Netz geht. Das sollte einfach jedem bewusst sein, der sowas benutzt. Und wer dann sagt, ich habe ja nichts zu verbergen und so, der merkt dann eben, wo er da rauskommt, wenn er halt seinen super tolles Produkt, wo er da so und so lange da und viel Geld reingesteckt hat, und das kann er dann schon einen Monat bevor er es launcht im China-Katalog kaufen. Dann,
oh, apropos, da gibt es jetzt tolle neue iPhone-Clones mit Windows Mobile.
Genau. Aber die haben eine nette Idee. Also man kann irgendwie ein Telefonat annehmen, indem man an dem Ding dran rumschüttelt. Das stelle ich mir lustig vor, weil wenn dann so die Leute da schütteln und dabei fällt es runter, das Erste, was man hört, ist irgendwie der Aufschlag von dem Telefon. Naja, so ist Technik. Aber zurück zum Bundestrojaner. Das wollen sie halt rein. Wobei mit Silo, da fällt mir auch gleich noch das Ding ein, also wo ich immer noch nachts schweißgebadet vor Lachen aufwache. Weil unsere tollen Bundeswehr waren ja, die haben so ein Silo, irgendwie 36 Meter unter der Erdoberfläche. Dort speichern die hochwichtigen Daten.
Der Bandroboter.
Und da hat wohl angeblich der Bandroboter ins Tape reingebissen. Und
ja, aber da stand doch letztens in den News, dass die wohl doch wieder gefunden wurden.
Ja, irgendwie konnten sie da ein paar Festplatten oder sowas rekonstruieren und haben ein paar der Daten wohl wieder hervorgezaubert. Das, was bloß dabei so komplett lächerlich ist, ich meine, wenn ich so eine Datensicherung machen will, dann mache ich die auf jeden Fall dezentral, also dann, ne, spiegel ich das noch in einen anderen Bunker rein. Und wenn einem, also das kann einfach nicht passieren, dass da der Bandroboter ins Tape reinbeißt. Das ist so, naja.
So der Bandroboter zentral gesteuert bei den Silos gleichzeitig zerfressen.
Ja, und der zerfrisst dann eben gleich alles.
So macht man das bei einem Backup-System. Ja, zurück zum Bundestrojaner.
Ja, der liebe Bundestrojaner. Und dann,
ist er denn nur mittlerweile schon mal irgendwo aufgetaucht?
Nee, den gibt's ja nicht.
Es gab da so ein paar Berichte, dass hier irgendwie da... Ja, hatten wir schon mal eine Sendung. Vorletzte Sendung oder so, dass irgendjemand auf dem Amt gegangen ist und als er zurückkam, waren ein paar Dateien an seinem Gentoo-Linux-System geändert.
Ja, ja, also wer denkt, dass der Bundestrojaner zuerst für Linux erscheint?
Man sollte da wohl eher mal aufpassen, was so gerade für Stellenausschreibungen von Behörden.
Ich glaube, in der NRW gibt es jetzt ein paar neue Jobs, ne? Da habe ich jetzt letztens gelesen, in der RCT waren auch mal so ein paar Anzeigen.
Ist doch immer interessant, mit was sich die Leute so auskennen müssen.
Ja.
Also die sich bewerben wollen. Mhm. Da bekommt man halt schon was raus darüber, was eingesetzt wird.
Ja. Und das macht Hoffnung. Mhm. Naja. Okay. Allen Leuten gefällt es mir aber nicht, dass sie... so, ohne das jetzt zu wissen, da so ein Ding auf ihrem Rechner installiert bekommen sollen.
Genau, wer sagt denn zum Beispiel, dass die Regierung, also die Behörden, die einzigen sind, die das benutzen?
Weil das Problem mit diesen Viren, das kann man ja auch vom Sasso oder mit diesen Trojanern, ist, dass die meistens eben auch ein bisschen schlampig programmiert sind und dann eben auch wieder Hintertüren aufreißen, über die wieder andere Leute einsteigen können. Ja, also gibt's
quasi als Parasiten dann.
Regelrecht Kriege, also beim Sasser war es dann glaube ich so, dass dann irgendwer, man weiß nicht wer, so einen zweiten Virus geschrieben hat, der dann den ersten irgendwie entfernt hat und...
Achso, mit so einem gecrackten Kaspersky-Engine, das ist untergeschrieben. War das nicht die Story gewesen?
Nee, ich glaube, es war was
anderes. Keine Ahnung, aber da gibt es da auch einen Namen. Antiviren sind es glaube ich nicht. Antiviren sind die öffentlichen Programme. Antiwürmer vielleicht?
Ja, keine Ahnung. Ja, gibt es bestimmt einen lustigen Namen dafür. Naja, und worum es halt mit Schäuble und dem Zierske, also dem BKA-Chef, das Ganze ja ging, ist, dass man sowas jetzt legal als BKA einsetzen darf. So ein Trojaner.
Remote Forensic Software.
Nennen Sie das. Und da ist eben vielen Leuten ein bisschen schwummrig geworden, weil. Das eben bedeutet, dass damit halt eine neuralgische Stelle eingegriffen wird bei vielen Leuten, wo es eben schlichtweg zu weit geht. Also man hat heute auf so einem Rechner im Prinzip alle Daten, die man sich so vorstellen kann, drauf. Ne, das geht beim Homebanking los, sprich also ganzen Kontodaten. Man vertraut dem Ding praktisch das an, wo man der Meinung ist, das werde ich mir vielleicht irgendwann nicht mehr merken können. Und den Leuten jetzt darauf Zugriff zu geben, das ist eben schon ein bisschen, also da kann man schon kalte Füße beikriegen. Und das geht, hört natürlich nicht irgendwie beim PC auf, sondern wenn man nach ein paar Jahre weiterspinnt, dann kann man sich überlegen, was alles irgendwann mal noch eine CPU haben wird, was alles Daten speichert, was alles kommuniziert. Und das soll halt alles trojanisiert werden, um dann rauszufinden, dass derjenige vielleicht doch nicht zu irgendeiner virtuellen, potenziellen Terrorgruppe gehört. Das ist eben doch ein bisschen sehr einfach gemacht. Und das kritisieren halt viele. Dazu kommen noch,
dass ja nicht bloß solche Gesetze gelockert werden. Ich hatte mir jetzt neulich nur eine Diskussionsrunde angesehen, wo es drüber ging, inwieweit jetzt Strafverfolger und Polizisten so mit Wärmebildkameras zum Beispiel in Wohnungen reinzoomen durften. Also man durfte das ja nicht alles mal so auf digitale Technik beziehen. Also andere Gesetze werden auch weit, weit mehr, also die dazugehören in dem Rahmen, die dann auch gebraucht werden. Ob er denn nur am Rechner ist, kann ich einbrechen und solche Sachen. Und inwieweit dürfen die mir mit einer Wärmebildkamera irgendwie beim Ficken zu nehmen oder so.
Wir haben auch dieses Jahr ein paar neue Polizeigesetze bekommen.
Ja.
Sowohl regional als auch national, glaube ich. Und dieses nationale wurde auch so, ich weiß nicht, ob es zu später Stunde abgestimmt wurde, aber irgendwie geendet an ein anderes Gesetz angehangen und zur Abstimmung gegeben. Also die Parlamentarier wussten gar nicht so richtig, worum es da eigentlich geht.
Warum, welches war das? Und was ging es denn da?
kann ich nachgucken.
Zum Bundestreuer. Ich wollte aber noch auf ein Ding raus, was eben auch stark durch die Schlagzeilen dieses Jahr gemacht hat. Das ist diese André Haas-Story. Es ist halt jemand, der früher auch nichts zu verbergen hatte und sich plötzlich da im Kreuzfeuer der Abhörtechnik gesehen hat. Der wurde, also es ist halt ein Berliner, der ist an der Humboldt-Uni Dozent, glaube ich. Hat wohl so ein bisschen eine linke politische Einstellung. Ist, glaube ich, ein Soziologe. Und parallel dazu gibt es die sogenannte militante Gruppe. Das sind, wie vorher gesagt wurde, terroristische Vereinigungen nach diesem Paragraph 129a, das ist aber mittlerweile aufgehoben worden. Also da hat ein Gericht festgestellt, das ist gar keine terroristische Vereinigung. Und damit sind
war das nicht sogar das Bundesverfassungsgericht?
Ja, ich glaube, es war das Bundesverfassungsgericht. Ich weiß es aber nicht genau, deswegen wollte ich es nicht so genau sagen. Und was die halt gemacht haben, was wir hier natürlich auch nicht gutheißen wollen, die haben durch Bundeswehrautos angezündet. So, und das ist natürlich auch keine schöne Sache. Ob das dann gleich Terroristen sind, das muss man eben sich genau überlegen. Und man muss dann auch genau überlegen, in welcher Art und Weise man dann dort anfängt zu ermitteln. War das jetzt LKA Berlin oder BKA? Was die jedenfalls gemacht haben, ist, die haben sich so ein Bekennerschreiben hergenommen, haben da die Wörter, die sie nicht kannten, bei Google eingetippt und haben dann eine Diplomarbeit gefunden und haben dann eben die von diesem André Haber und haben dann den erstmal ein Jahr von vorne bis hinten bespitzelt, also Handys abgehört und Kameras im Haus gegenüber, haben genau aufgezeichnet, wann, wer, wo da ihn besucht hat, haben natürlich diesen ganzen Personenkreis ringsrum mit bespitzelt. Ich glaube, das ging dann bis auf 2000 Leute hoch.
Oh, wirklich?
Da gibt es eine Chaos-Radio-Sendung, also die auf Fritz läuft dazu. Da ist einer von seinen Freunden live mit im Studio und der hat halt berichtet, dass es so weit ging, dass sie protokolliert haben, wann sie dort Sex hatten und ob dabei das Licht an war oder aus. Also das ist so das Niveau, auf dem dann bespitzelt wird. Für den André
also
ging...
Vom Gesetzgeber ja eigentlich irgendwie so untersagt, nicht? Also die Beamten, die haben ja dann
zu dem Zeitpunkt wegzugucken. Wie gesagt, vom Gesetzgeber ist eben auch festgestellt worden hinterher, dass es keine terroristische Vereinigung war, dass diese ganzen Sachen, die sie dort aufgefahren haben, alle nicht rechtens sind, die hätten sie alle so nicht machen dürfen. Aber das kommt dann eben erst hinten.
Fakt, das interessiert keine Sau.
Fakt ist, das interessiert eben in dem Fall erstmal keine Sau. Wenn sich da irgendjemand dran festbeißt, dann wird eben das ganze Spektrum dort ausgerollt und dann wird erstmal jemand fertig gemacht und für den Andrea, für den es eben auch keinen richtigen Anfangsverdacht gibt, für den hat es eben bedeutet, dass er, glaube ich, 3 Wochen in Untersuchungshaft war. Und ich meine, das ist jemand, der steht im Berufsleben, der hat 2 kleine Kinder, der hat auch ein soziales Umfeld und da kann sich ja schon einiges ändern. Und nicht nur für ihn, sondern wie gesagt, für seine Freunde und Familie und so eben auch. Und das ist wahrscheinlich nicht so nett, wenn man dann hinterher erfährt, also wir haben jetzt da mal irgendwie 1 Jahr lang bei dir drin rumgespitzelt und...
ja, sowas kann ich mal ziemlich doof versauen, denke ich auch. Auch wenn man ja nichts schuld oder keiner...
Genau, aber das, ich denke, das ist nicht nur der Ruf, das ist einfach, dass das ganze Leben hinterher anders ist, dass man eben wirklich hinter jedem Baum nur noch jemanden vermutet. Ja. Und womit sie das halt so begründet haben, ne? Also mit konspirativem Verhalten, da gibt es auf freitag.de, das ist irgendwie so ein Berliner Wochenmagazin, da hat er sich eben mal dazu geäußert. Seine Freundin hat einen Blog. Oh, wie war die URL? Anna?
Analyst, glaube ich.
Analyst.de. Ja,
ja. Analyst.noblogs.org.
Ah ja, danke. Die berichtet da ein bisschen und der Witz ist dabei, ne? Da wurde dann halt konspiratives Verhalten vorgeworfen und das ist so, dass er sich wo umgedreht hat, weil er die Vermutung hatte, dass ihn jemand verfolgt. Also das muss man sich mal vorstellen, daraus wird gedrehtes konspiratives Verhalten. Oder er hat am Telefon nicht genau gesagt, wann er sich da mit seinem Kumpel wann und wo genau treffen wollte, sondern die haben einfach gesagt, Freitag wie immer im Café an der Ecke. Das ist irgendwie sowas in der Art, ja.
Der grüne also vielleicht Fuchs ist der, den grauen Falken.
Ist der Wortlaut jetzt nicht genau. Aber das war eben konspiratives Verhalten und daraufhin wurde dann eben immer noch hochgefahren. Meine Lieblingsgeschichte dabei ist, als er dann halt aus der U-Haft da entlassen wurde, hatte seine Mutter von seiner Anwältin dann so Akten bekommen. Die hat sie ihm in seiner Wohnung hingestellt.
Ach ja, das mit dem schwarzen Beutel.
Genau,
die hat sie. Darf ich da mal auf eine vergangene Penta-Radio-Sendung hinweisen?
Okay, genau. Hört euch das an, schwarzer Beutel, oder googelt danach. Lustige Geschichte.
Ja, also wie man das halt so daran sieht, kann halt jedem passieren, dass man da mal schnell so in die Mühlen reinkommt. Und das Einzige, was jetzt als Rückhalt vom Gesetzgeber gegeben wird, ist ja irgendwie dieser richterliche Beschluss, der halt auch kompletter Blödsinn ist, so irgendwie.
Ja, kompletter Blödsinn.
Es muss ja immer ein Richter vorher abstempeln, dass sie dich bewachen dürfen.
Kompletter aber, Blödsinn ist es schon
ja,
nicht.
Nee, doch, weil ich bin der Meinung, dass die sind ja komplett überlastet damit irgendwie. Also als Richter, wenn ich abends noch irgendwie so einen Aktenberg vorgeschoben bekomme, so,
du kannst ja den Aktenberg ja auch früh hernehmen, nur die Sache ist, du weißt nie, was der Richter da wirklich gerade zum Frühstück gegessen hat und dann wie er eben da entscheidet.
Ja, ich bin auch in der Meinung, dass er immer die Zeit hat, sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen irgendwie, weil vielleicht grüßt schon wieder der nächste Aktenberg da und der muss manchmal wirklich schnell entscheiden.
Dafür sind es doch Richter.
Ja, aber der hat vielleicht auch noch gerade konkrete Fälle, die er da live, also da gab es halt eine gute Sendung jetzt bei Küchenradio. Mit dem Wolfgang Mesowick nennt er sich, der halt auch mal Richter war. Also den kann man sich auch mal anhören dazu. Und der war halt auch, also der meinte das eben. Genau dieses Thema. Also dass Richter vollkommen überlastet sind mit dem Zeug und nicht immer wirklich Zeit dazu finden, sich damit auseinanderzusetzen. Ist das jetzt gerechtfertigt? Und wie diesen Menschen überwachen zu lassen? Oder nicht?
Ja, die andere große Sache, die aber beschlossen wurde, anders als der Bundestrojaner, der jetzt erstmal so ein bisschen on hold liegt. Vorratsdatenspeicherung, da geht es halt darum, dass ab 1.1. sämtlicher E-Mail-Verkehr, also wer mailt mit wem, das Ganze runter bis zu sämtlichen IP-Verbindungen, also welche Webseiten rufe ich auf, bla bla, mit welchen Rechnern im Internet kommuniziere ich, dass das alles auf Vorrat, präventiv, verdachtsunabhängig gespeichert werden soll für 6 Monate. Dazu gehört eben auch, wer mit wem telefoniert hat. Bei Mobiltelefonen geht es noch mit darum, von wo aus habe ich telefoniert, also aus welcher Mobilfunkzelle. Bei SMS geht es dann darum, wann hat derjenige an den anderen eine SMS geschickt, von wo hat er sie geschickt und so.
Und das von allen Menschen, die sich gerade in Deutschland aufhalten.
Genau, das von allen Menschen, die sich gerade in Deutschland aufhalten oder die halt von einem Rechner in Deutschland aus irgendwie im Internet kommunizieren. Ist wahrscheinlich, denke ich mal, platzt die Bombe noch. Ich habe jetzt mal eine Zahl gelesen, dass die Anfangsinvestitionen bei ISPs irgendwie auf 700 Millionen geschätzt werden. Muss man sich mal vorstellen. Also ich zum Beispiel, ich habe nur einen Server privat, der unter anderem E-Mails macht für mich und für ein paar Freunde. Und da wäre ich jetzt halt durch dieses Gesetz dazu gezwungen, den ganzen bis 6 Monate zu speichern, also Maillogs, wer schreibt mit wem E-Mails. Und da kommen schon ein paar Gigabyte zusammen so im Monat und das dann mal 6. Also das bedeutet wahrscheinlich jetzt irgendwie aufrüsten. Zumindest die Platten dort. Und das ist ein bisschen schwer.
Ja, wie ist das eigentlich? Muss man als Privatbetreiber da...
Auch da ist das Gesetz wieder jetzt nicht so super konkret. Im Prinzip bietest du den Dienst an und deswegen musst du es speichern.
Ja, ich hatte mal es von 1000 Nutzern gehört, aber ich glaube, das
ist im Gesetz, Zusammenhang das haben wir mit schon der TKÜV. Ja, genau. Da geht es erst los, wenn es 1000 Nutzer gibt.
Private Provider entstehen.
Ja, und dann war auch kürzlich noch Wirbel um den Zusammenhang mit Tor, dass jetzt ja praktisch alle deutschen Tor so zugemacht werden.
Genau, also deswegen. Der Blödsinn ist natürlich, wenn ich einen Anonymisierungsdienst anbiete und muss dann mitschneiden, wer mit wem da kommuniziert hat, das ist vielleicht ein bisschen absurd dann, die ganze Geschichte. Ich meine, richtig nutzen wird ihnen das trotzdem nichts, weil sie müssten ja dann alle Tor-Server, über die da das IP-Paket kommt, in der Reihe drin haben, also ne, vom ersten Tor-Server bis zum Exit-Node, um das nachverfolgen zu können. Ob sie es wirklich nachverfolgen können, ist auch noch nicht genau raus. Das hängt dann immer vom Einzelfall ab. Je mehr Leute das benutzen, je schwieriger wird's.
Aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, wenn man da alle in der Kette hat.
Na ja.
Ja, klar, die Kette wird ja danach ausgesucht, dass die Server in der Kette möglichst unabhängig voneinander und weit entfernt sind.
Das und irgend so ein Tor-Admin hatte jetzt mal so ein paar Statistiken von seinem Tor-Server veröffentlicht und ich glaube, da waren so um die 8000 Sessions immer parallel, die aus seinem Exit-Node rausgekommen sind und er macht sich halt auch Gedanken, wie er das irgendwie alles dann abspeichern soll. Also das ist einfach irgendwie wieder so ein Ding, das ist überhaupt nicht durchdacht, aber naja, unsere Politiker denken...
Hoppla, die Bandmaschine, kann ich gerade mal sagen.
Genau. Die denken, damit können sie irgendwas... Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was keine Ahnung, was sie da reitet.
Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis.
Offensichtlich verstehen sie es nicht.
Inwieweit verpflichtet man sich eigentlich als Provider, dass diese Daten dann korrekt sind? Also der Staat sourced ja diese Datenvorratsspeicher, also die sourced er ja quasi out.
Aber das Problem gibt es ja jetzt schon.
Inwieweit? Ja, eben.
Oder?
Keine Ahnung.
Ja. Ja, ich meine, das Problem ist, was passiert, wenn dann der Bandroboter mal reinbeißt.
Ja.
Und ja, aber ich denke, da wird es dann schon...
Wie weit bin ich denn als Provider dazu verpflichtet, dass diese Daten dann auch korrekt und vollständig sind?
Die werden ja schon begreiflich machen, dass die Daten korrekt und vollständig sein müssen.
Ah, okay.
Und es gibt ab 01.01.2009 dann auch...
Die Entschädigung für Provider?
Nee, die Entschädigung, die... Ja, was
wie wurde mir ab das nachgewiesen, dass
ab wann es die gibt? Es wird auf jeden Fall, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie hoch die Strafen sind, aber es wird eine Strafe geben für den Fall, dass du die Daten nicht anbieten kannst. Naja, andere Länder haben andere idiotische Gesetze geschaffen, was ja mal heißt, es ist alles nur wegen der Terroristen und also, ne, die müssen
ja in Großbritannien muss man jetzt Passwörter verraten.
Vor dem müssen wir uns schützen. Genau, in Großbritannien muss man Passwörter verraten oder halt Verschlüsselungskeys von Daten, die dann da so auf der Festplatte oder sonst wo gefunden werden. Und jetzt denkt man, oioioi, Großbritannien und Bombenanschläge da in London und da werden sie jetzt bestimmt die Terroristen damit fangen. Nee, die erste, die ihren Key verraten musste, war eine Tierschützerin. Und die hat aber gar nicht gewusst, dass sie da irgendwie eine Festplattenverschlüsselung hat. Das war irgendwie noch der größte Spaß. Ich weiß auch nicht, was da rausgekommen ist, ob die nur es wirklich nicht gewusst hat oder ob sie überhaupt gar keine Verschlüsselung hatte. Auf jeden Fall, die Sache, wie sie durchs Web ging, ist, die hat überhaupt nicht verschlüsselt und sollte da aber einen Key rausgeben. Ja. Musik. Ihr hört Pentaradio, für alle, die den Weihnachtsmann schon verdaut haben. Wir machen so ein bisschen einen Jahresrückblick und quatschen so ein bisschen darüber, was so 2007 alles passiert ist und wollen jetzt so ein bisschen kasernahe Veranstaltungen nochmal machen. Haben wir ja vorhin schon angefangen, als wir versucht hatten, das monatsweise abzuarbeiten, was irgendwie doch blöd ist. Das super Event in diesem Jahr war ja nur wahrscheinlich das Camp. In, oh Gott, wie hieß das
Finofort.
Da? Finofort.
Bei
im
Berlin.
Im Norden von Berlin. Es ist so ein alter Militärflugplatz gewesen. Und da standen noch so MiG-23, MiG-21 so
ja,
Sachen.
Ja, die waren ganz toll beleuchtet.
Die waren super cool beleuchtet.
Das ganze Camp war super cool beleuchtet. Das war
das ganze Camp, ja.
Eine einzige Lichtshow.
Definitiv.
Ja, und wie kann man so ein Camp beschreiben? Also,
ja, auch schön fand ich so diese kleine Hain von Bäumen in der Mitte, wo Hängematten hingen und dann war da noch eine Disco-Kugel zwischen den Bäumen und ganz viele Lichtpunkte. Das war echt toll.
Ja, das kann man alles irgendwie schwer beschreiben.
Es gibt Unmengen an Bildern. Im Netz.
Ja, aber ob da so die Stimmung wirklich rüberkommt, das ist einfach, man ist da und man fühlt sich irgendwie ja, wie zu Hause oder, naja, nee, also man fühlt sich einfach so, so ungefähr muss der Himmel sein oder was weiß ich. Da stimmt einfach alles. Es sind nur coole Leute da. Ja, die Vorträge, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so primär ist. Klar sind noch eine Menge interessante Vorträge da. Aber ja, es ist einfach, das sind die Leute, die sind alle super entspannt dort, da hat man ein bisschen Zeit zu quatschen.
Die machen coole Projekte.
Ja.
Und es ist länger als der Kongress. Also es war länger als der Kongress. Nämlich wie viele Tage? 5?
5.
Mhm. Ja, aber übermorgen ist ja auch schon wieder Kongress.
Übermorgen ist auch schon wieder der Kongress und er ist natürlich fast genauso cool. Im Winter kann man nur schlecht campen.
Und in kurzen Hosen geht das gleich gar nicht in Berlin.
Genau. Und ja, aber ich wollte irgendwie noch so eine euphorische Stimmung vom Camp rüberbringen. Also es war echt das Genialste.
Ja, so, wer es verpasst hat, tut mir leid. Wir sollten ja vielleicht mal fragen.
Der hat es eben
verpasst. Peponi.
Wie war es auf der Sonne, Mond, Sterne? Ja, mindestens genauso.
Nee, wie ist es denn eigentlich so, viele coole Sachen vom Camp zu hören und nicht da gewesen zu sein? Mein Mitleid.
Ehrlich.
Ja. Ja, gab es sonst noch Veranstaltungen? Eigentlich das Camp hat
ja,
alles
genau.
Überschattet.
Ja,
gab es dieses Jahr.
Ja, eigentlich ist ja die Idee, jeden Monat so ein Themaabend zu machen, wo man sich irgendwie mal eine ganze Nacht über irgendwas Spezielles da unterhält.
Genauso wie wir monatlich Idee. Radio haben.
Genau.
Nur ist eben, dass mit den Themenabenden, ja, da gibt es ein bisschen Referentenmangel. Da auch der Aufruf, wenn ihr Lust habt, irgendwie einen Themenabend, also wenn ihr über irgendwas erzählen wollt, über irgendein cooles Projekt, über eine Software, über ein Stück Hardware oder sonst was, ja, und wollt es einfach mal jemandem erzählen, schreibt uns eine Mail, wir organisieren gerne einen Rahmen und ihr könnt dann erzählen. Vielleicht findet ihr auch noch so Mitstreiter, also Themenabende muss jetzt nicht immer irgendwie...
Und ihr bekommt eine Flasche Mate spendiert.
Gratis. Wie schmeckt denn eigentlich die komische Wintermate?
Ja, so ein bisschen winterlich nach...
Riot meint er wie ungenießbar oder so, nee. Nicht mein Favorit. Ja.
Also ich finde, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Gewürzspekulatius, aber schmeckt noch sehr nach Mate.
Ah, naja, habe ich noch nicht probiert. Nee, aber Themenabende, und da hatten wir einen zu Silk. Silk ist ja dieser...
Secure Internet Live Communication. Nee, Conferencing.
Ja, das heißt wohl...
Ist ein sicheres Chat-Protokoll, beziehungsweise kann auch noch viel mehr transportieren als nur Textnachrichten, ist aber primär bei uns im Einsatz als IRC-Ersatz.
Ja, halt nur verschlüsselt und authentifiziert, nicht anonymisiert. Gibt es eigentlich das Tor-Ding?
Ah, ich glaube, das läuft nicht mehr. Müsste man sich nochmal drum kümmern.
Ja, ansonsten ist so Copy-IRC und ja, darum ging ein ganzer Abend. Es gab aber auch eine sehr, fand ich zumindest, nette Einführung in Kryptographie dabei. Ja, und so sollten eigentlich Themenabende immer sein. War nett. Leider gab es da viel zu wenige. Im nächsten Jahr wird es bestimmt viel, viel mehr geben. Ich meine, einfach die Anzahl zu verdoppeln ist ja nicht schwer. Vier?
Von dir.
Von mir. Oh ja, ich wollte nochmal eins zu Spam machen, das stimmt. Eine andere Idee wäre noch OpenStreetMap. Das finde ich zurzeit cool. Das ist halt so ein Projekt. Oder das Problem ist, mit diesen ganzen komischen Navis, die es jetzt gibt, die Karten, die da drin sind, die kosten halt ein Schweinegeld. Weiß gar nicht, wie viele Firmen es da gibt, aber nicht viele, die halt so ein Kartenmaterial anbieten.
Und also mir erscheint es eher so, als würde da jeden Monat irgendwie eine neue Navigationskartenfirma von einem Großkonzern aufgekauft. Aber okay, ja klar, die sind ja teuer.
Ja, aber das sind also die Leute, die gute Karten haben, die, denke ich mal, die sahen mächtig ab. Ich glaube hier, die dieses TomTom machen, die haben jetzt für, wie viel waren das, 15 Milliarden oder was? Da irgendwo so ein Ding gekauft? Naja. Kann ich mich auch täuschen. So, und die Idee von OpenStreetMap ist, dass halt Leute mit einem kleinen GPS-Empfänger rumfahren, das Karten, also die Straßen aufzeichnen, wo sie da langfahren, das mit einem Programm ein bisschen umrechnen, beschriften und dann an den zentralen Server hochladen, und der errechnet dann halt eine Karte. Und damit kriegt man eben ganz genauso eine Straßenkarte, nur dass diese Informationen halt hinterher frei
So ganz frei ist es wohl auch nicht. Also kommerzielle Nutzung ist, glaube ich, beschränkt.
Ja, okay, aber das würde mich jetzt nicht so stören. Egal, also da habe ich gerade angefangen, mich mit zu beschäftigen. Das wäre ein super Thema. Wenn da jemand was so weiß, kann er auch gerne ein Thema machen.
Das Programm zur Nachbearbeitung ist übrigens auch von einem Dresdner.
Oh, wusste ich gar nicht. Ist das dieses Java-Ding?
Hm?
Ich muss erst mal mein Java zum Laufen kriegen, das greift mir
an. Keine Ahnung, ich kenn's nicht. Der war in unserem Village auf dem Camp.
Ah.
Und der hält auch auf dem 24C3 einen Vortrag über das Dining Cryptographers Protokoll.
Aha. Oh, danke für den Hinweis. Tja, Themenabende.
Das waren sie schon.
Das war's dazu. Genau. Die letzte Veranstaltung noch hier lokal, Linux Infotag. Gut, gibt's hoffentlich im nächsten Jahr mehr Besucher. Wir waren als C3D200 nicht vertreten. Mal gucken.
Ja, vielleicht nächstes Jahr.
Ja. War die auch nicht drauf?
Ich hab's selber verpasst.
Also war da nicht der CCC-Vertreten?
Ja, ich meine, ich habe auch über den Schleimnot einen Vortrag gemacht.
Also letztes Jahr hatten wir da ein paar Sofas hingestellt und Backecke gemacht.
Genau. Ja, mal sehen, da müssen wir mal drüber nachdenken, dass wir da vielleicht im nächsten Jahr was Cooles hinkriegen. Oder auch nicht. Mal gucken.
Zurück bei Penta Radio, die monatliche Sendung des Dresdner Chaos Computer Club auf Koller Radio.
Was man sonst noch so vom CCC berichten kann in diesem Jahr ist, ich fange mal von hinten an, da fallen mir die Sachen ein. Es gab bei so einer komischen ARD-Sendung zwei lustige Fernsehbeiträge, wo mich auch Leute darauf angesprochen haben. Das eine war, ich weiß gar nicht mehr, wer, Wichtel Edeka oder sowas war das? Edeka? Die jetzt, wo man mit Fingerabdrücken bezahlen kann. Und das, was also schon wirklich seit Ewigkeiten vorgemacht wird, wo es auch viele Sachen im Netz so gibt, also wie man halt Fingerabdrücke kopieren kann, das hat der CCC dort von der ARD-Kamera mal vorgemacht. Und es war natürlich so wie immer, die Hersteller haben gesagt, oh, das ist ja also unknackbar und das ist das sicherste System von allen. Und das kann man nicht irgendwie umgehen. Und ja, und das war das eigentlich Lustige an der Vorführung war, wie der Wieses gemacht haben. Da gibt es so eine Szene, da braucht man dann so ein bisschen.
Also richtig schön mit.
Ja, nee, da braucht man so ein bisschen, da braucht man ein bisschen Leim, den man da so verteilen muss. Und ich glaube, jeder Labormitarbeiter, der hätte da irgendwie so ein Spezialwerkzeug und das war eben einfach so ein Bleistift, den sie dann da benutzt haben, um das so breit zu schmieren. Also das ist eben, so ist eben Hacken. Ja, und es ist natürlich alles zusammengefallen. Das ganze System, das war eine Sache und dann war irgendwie noch eine andere.
Ja, der Wahlstift.
Der Wahlstift.
In Hamburg sollte man jetzt mit Stift wählen können.
Oder das gab es, glaube ich, sogar schon mal, ne?
Wirklich?
Egal.
Und das funktioniert so, dass der Stift das Muster auf dem Papier erkennt und daher herausfindet, was man gewählt hat. Nun nimmt man als Hacker einfach, also scannt den Wahlzettel ein, dupliziert die Kästchen, wo man sein Kreuz machen muss, eben und fügt das Muster, das Hintergrundmuster und das Kästchen von seiner Lieblingspartei auf allen Listenplätzen ein.
Also richtig schön so mit Photoshop einfach ausgeschnitten.
Ja, genau. Dann druckt man das hunderte tausende Mal aus, verteilt das heimlich in die Wahlbüros und schon ist egal, was man ankreuzt, es kommt immer die Lieblingspartei raus. Fand ich sehr schön simpel.
Genau, so einfach ist das. Und wie man sich das so vorstellt, dass man da also jetzt ja, super sonst was auf dem Kasten haben muss, das ist einfach eine einfache Idee und damit fällt eben dieses ganze System zusammen. Der CCC hat ja auch mitgeholfen, diese Netherball-Computer ja, kaputt zu machen.
Spendenaufrufe zum Beispiel, um selber mal so eine Maschine anzuschaffen.
Genau, in Niederlanden ist es ja wohl mittlerweile so weit wieder, dass sie auch Papier wählen. Wäre das so sich ein bisschen. Genau, die Fabrik war abgebrannt. Ja gut, da weiß man nicht, was der Hintergrund ist. Von dem Nedab-Oberhäuptling da gab es noch so einen Spruch. Irgendwie hatte er sich darüber gefreut, dass es jetzt keine Nedab-Wahlcomputer mehr geben darf, weil dann kann er alles mit neuen Wahlcomputern ausrüsten. Irgendwie mit einer neuen Generation und so. Schön, dass er seine Lektion gelernt hat. Und ja, außer in Deutschland, da gibt es natürlich nach wie vor Wahlcomputer und unsere.
Ja, jetzt haben wir die Dinger gekauft und
so. Beratungsresistenten. Politiker, die.
Beratungsresistent.
Ja, und irgendwie gab es doch jetzt ein. Das kriege ich aber leider auch nicht mehr jetzt zusammen, das haben wir vorher raussuchen müssen. Gab es doch ein Gesetz, wonach man. Ja, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall gab es irgendwie ein Gesetz, dass die Überprüfung dieser Wahlcomputer irgendwie nicht mehr von anderen gemacht werden darf. Oder,
ja. Ah ja, sowas habe ich auch gelesen.
Ja, egal.
So schöne Änderungen des Wahlgesetzes.
Ja. Schade, kriege ich auch nicht mehr zusammen.
Ja, als die Debatte mit dem Bundestrojaner noch hochkam, war ja auch CeBIT. Und es soll der Verfassungsschutz einen schönen Bundestrojaner in Hardware überreicht bekommen. Aber der hat sich dann gedrückt, weil er wohl vorher informiert worden war.
Ach, das Ding aus Pappe. Vom,
ja,
aus
genau.
Vom
ja, da sieht man, wie die Leute eben.
Das ist wohl dieses Jahr auch mit auf dem Kongress nochmal zu sehen, wie es ist. Man könnte den reiten oder so, hat die Instanz gemeint.
Ja, da sieht man, wie die Leute auf Transparenz stehen und halt über solche Sachen öffentlich debattieren wollen. Lustig war auch der 1. April-Scherz. Da wurde halt gesagt, dass der Bundestrojaner in der ESSA-Software gefunden wurde. ESSA, das ist also hier dieses elektronische Steuerformular. Steuererklärungssoftware. Ja. So abwegig ist es ja nicht, weil einmal gab es ja die Äußerung, ich glaube sogar, das war von Schäuble selbst, dass sie mit anderen Bundesministerien E-Mail-Adressen den Bundestrojaner verteilen wollen. Ja, das ist ja auch so eine Spekulation das ganze Jahr über gewesen, wie sie das dann ihren Bundestrojaner auf andere Rechner, also hier auf die zu überwachenden Rechner verteilen wollen. Und da gibt es eben auch abenteuerliche Sachen, die sie da so sich haben einfallen lassen.
Ja, ich würde sagen,
Schluss für heute.
Das war Penta-Radio für den ersten Weihnachtsfeiertag.
Ja, spielt schön mit euren Geschenken.
Freut euch auf den Kongress.
Genau, sucht euch schon mal die Zugverbindung raus am 27. früh. Wäre ich ja ziemlich zeitig da, damit man nicht so lange anstehen muss.
Ja, also besser ist, glaube ich, am 26. abends. Dann ist da auch noch ein bisschen ruhige Atmosphäre dort.
Genau. Man muss nicht so lange nach dem Ticket anstehen. Es wird ja wahrscheinlich echt, hoffen wir mal, wieder extrem viele Besucher geben. Das Ganze fällt auf dem Wochenende der Kongress, wo erfahrungsgemäß sehr viele Tagesbesucher vorbeikommen. Ja, kommt zeitig und verpasst auf keinen Fall die ganzen tollen Vorträge, das Hackcenter, ja, und einfach die ganzen Leute.
Workshops. Und das ganze Flair.
Und die Workshops und das Flair. Kongress.
Okay, lasst euch nicht ärgern, tschüss.